Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, liebe Veronika.
Ich habe in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge gemeint, schauen wir mal, worüber wir im März sprechen werden. Vielleicht kommt was Leichteres. Jetzt haben wir uns für Enttäuschung entschieden. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist niemand zu sehr enttäuscht. Also, ja. Wir nehmen uns ein Thema vor, das vielleicht wieder nicht so leicht ist, aber vielleicht doch leichter oder schöner, als es zuerst mal anklingt. Weil dieses Wort, wenn man es auf zwei verschiedene Arten ausspricht, kriegt es schon einen totalen Drive, würde ich sagen, oder eine Veränderung. Also wir können entweder über Enttäuschung sprechen oder über Enttäuschung. Und dann wird das gleich ganz anders. Mhm. Und diesem ganz anders, dem wollen wir uns heute, denke ich, widmen. Christoph, jetzt muss ich schon noch mal fragen, kannst du dich an etwas erinnern, wo du mal so richtig enttäuscht warst?
Puh, diesmal habe ich mich auf so eine Frage gar nicht vorbereitet. Wo war ich mal richtig enttäuscht? Fällt mir jetzt spontan schwer. Also kleinere Enttäuschung schon, ne? Ja, größere auch. Das sind ja manche haben vielleicht mit zwischenmenschlichen Erwartungen zu tun, wo man dachte und von etwas ausging, dass es für beide verbindlich sei, und dann hat sich herausgestellt, dass ja man das wechselseitig doch ein bisschen anders sieht und anders empfindet. Das sind so Dinge, die mir einfallen, ohne dass ich jetzt einzelne konkrete Beispiele erzählen möchte darin. Aber ich glaube, das kennt jeder, so etwas. Und dann sind das natürlich, weiß ich nicht, in der Corona-Zeit kann ich mich gut erinnern, dass eine Enttäuschung war. Wir wollten in Osterurlaub fahren und der ist dann ins Wasser gefallen und meine Frau hat dann schon viel früher gesagt, du, das wird nichts, und sich damit abgefunden. Ich tat mich da viel schwerer mit, das innerlich so zuzulassen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Also das war so zum Beispiel auch etwas, was mir jetzt so einfällt, also dass man vielleicht so eine Hoffnung auf etwas setzt, auf eine schöne Zeit, die dann doch ein bisschen anders wird, meinetwegen. Man hat Urlaub und dann streitet man sich erstmal und dachte eigentlich, jetzt ist es nett und schön, und dann geht es so ganz anders los und es dauert eine Weile, bis man das geklärt hat. Ja, und dadurch entstehen so Missstimmungen und Verstimmungen und also sowas fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ja.
Ja, also bei Enttäuschung kann sich dann auch gleich viel mit dranhängen. Dann streitet man vielleicht auch oder man wird ärgerlich. Was würdest du denn sagen, was ist denn das für ein Gefühl, Enttäuschung? Ist das überhaupt ein Gefühl, so wie Wut, oder ist das ein bisschen anders?
Das ist eine interessante Frage, ja. Die Frage ist, ist Enttäuschung ein Gefühl oder ist das, womit die Enttäuschung zu tun hat, das Gefühl, also zum Beispiel sich verletzt zu fühlen, ja, oder sich verunsichert zu fühlen. Aber das ist ja eher ein Verweis, auf den die Enttäuschung hindeutet, wenn man sie klärt. Irgendwie ist Enttäuschung mehr so eine vielleicht Leere, so huch, was ist jetzt? So ein Innehalten, Aufmerken. Und dann glaube ich schon, dass das eine Menge gefühlsmäßiger Facetten hat, aber das hat ja mehr mit dem zu tun, worum es thematisch in der Enttäuschung dann geht. Ja, so würde ich es erstmal beantworten.
Ja, ich habe mir nämlich auch gedacht, vielleicht ist es sehr unterschiedlich, wie Menschen Enttäuschung erleben und was jeweils dahinter steckt. Das ist vielleicht gar nicht so eindeutig schon.
Genau.
Was ist eine Enttäuschung? Wie kommt Enttäuschung zustande? Oder wenn es eine Enttäuschung ist, muss ja erstmal eine Täuschung entstehen. Und was wir vielleicht auch noch klären müssen, ich habe so den Eindruck, es gibt so Menschen, die so ganz viel enttäuscht sind und ständig irgendwie enttäuscht vom Leben, von den Menschen, so, und andere wieder gar nichts. Womit hat es denn da
Ja, das ist interessant, ne? Also du hast das ja schon richtig angedeutet, Enttäuschung hat was, kann man auch mit Bindestrich schreiben, dann heißt es Enttäuschung. Und im Grunde sagt uns eine Enttäuschung, dass wir uns in etwas getäuscht haben. Das kann man jetzt als Problem sehen oder das kann man als Gewinn sehen. Also wenn ich mich in etwas getäuscht habe und weiß, dass das eine Täuschung war, dann weiß ich jetzt, was ein ja angemessenerer Realitätsbezug ist. Und von daher stehe ich viel fester und klarer mit zwei Beinen auf der Erde, weil ich Dinge vielleicht besser einschätzen kann. Also von daher ist ja eigentlich Enttäuschung zunächst einmal gar nicht so was Schlimmes, sondern sie ist was Klärendes. Und ich habe mir auch überlegt, was macht sie denn so schlimm? Und ich glaube, das, was sie schlimm macht, ist, wenn die Vorstellung, die ich in der Enttäuschung habe, also die enttäuscht wird, wenn diese Vorstellung für mich einen extremen Bedeutungswert hat, also einen Stellenwert hat, wo ich im Grunde noch ein bisschen ungeklärt bin, ob ich ohne diese Vorstellung, mit der ich durchs Leben laufe, auch gut leben kann. Und dann ist, meine ich, die Enttäuschung etwas sehr schlimm Erlebtes. Und wenn du sie jetzt sagst, dass es Menschen gibt, die häufig enttäuscht sind, dann würde ich das immer damit in Verbindung bringen, dass sie sich von dem, was ist, sehr starke, fixe Vorstellungen machen und sich wünschen, dass die Welt der Vorstellung entspricht. Und die Enttäuschung zeigt auf, dass sie etwas anders ist oder ganz anders ist. Und das ist das, was wir in der Enttäuschung erleben. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die wenig mit Vorstellungen an die Welt herangehen, also an Situationen, an Gegebenheiten herangehen, dass die auch weniger stark enttäuscht sind. Weil sie mehr offen sind und sagen, ich bin gespannt, was kommt.
Also mehr so in der Realität verbunden. Oder könntest du sagen?
Genau, so würde ich sagen. Oder, also das Problem ist ja das, wenn wir auf die Realität zugehen, dann hilft es uns, diese Realität einzuschätzen und deswegen machen wir uns Vorstellungen von ihr. Und gleichzeitig ist die Realität aber immer ein bisschen anders als unsere Vorstellung. Übrigens, da haben wir das Gleiche, können wir auch den Bindestrich nehmen, Vor-Bindestrich-Stellung. Das heißt, in einer Vorstellung stellt sich etwas zwischen mich und das, was ist. Und einerseits hilft das, etwas einzuschätzen und andererseits präjudiziert die Vorstellung etwas, was in der Wirklichkeit, aber in der Regel ein bisschen anders ist, als man sich das gedacht hat und erhofft hat.
Muss man sich, aber das frage ich mich gerade, wir können ja nie wissen, wie jetzt auch die nächsten 10 Minuten sein werden. Das wissen wir jetzt tatsächlich beide nicht. Wir haben eine ungefähre Idee davon, aber eben eine Idee. Und wir müssen uns doch eigentlich immer eine Vorstellung von Zukunft machen, oder? Und wo ist da der Unterschied zwischen zu blumig sozusagen? Und wie schafft man das, möglichst nah an der Realität zu bleiben oder sich möglichst wenig Vorstellung zu machen? Aber ein bisschen muss ja sein. Weil ich glaube, so funktioniert unser Denken, Fühlen und unser System, dass wir eine ungefähre Vorstellung haben von dem, auf was wir dazugehen, oder?
Genau. Und alleine zum Beispiel, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, und die machen wir ja ständig, bildet sie die Folie für die Idee, mit der wir den nächsten Schritt in die Zukunft tun. Wir tun den immer auf der Basis dieser Erfahrung, die wir bereits gemacht haben. Also einer Vorstellung. Ich glaube, der Sinn von Vorstellungen ist, dass er uns die Welt überschaubar macht und planbar macht. Also wir können sie einschätzen. Wir haben eine Idee von etwas. Also wenn wir zum Beispiel eine Reise machen, ja, dann, und wir waren da noch nie, dann hilft uns das, wenn wir andere Leute, die das Land schon bereist haben oder den Kontinent bereist haben, fragen können und sagen, was muss ich denn einpacken, zum Beispiel in den Koffer? Also welche Kleidung soll ich mitnehmen, damit ich dort, wo ich jetzt hinfahre, angemessen mich kleiden kann? oder welche Essgewohnheiten sind dort üblich, welche kulturellen Kontexte sollten bedacht werden und so weiter und so fort. Und das hilft uns, dass wir uns dort, wo wir dann sein werden, uns, dass wir eine gewisse Orientierung haben. Faktisch ist es vor Ort immer ein bisschen anders als das, was wir gedacht haben. Und jetzt, glaube ich, kommt es darauf an, wie verschiedene Menschen damit umgehen können, dass es anders ist. Oder dass Menschen verschieden damit umgehen, dass es anders ist. Und das hat nach meiner Erfahrung mit Angst zu tun. Also wenn ich eher ängstlich bin, dann werde ich sehr stark einen Wert auf meine Vorstellung legen, weil die mir ja hilft und entlastet, die Zukunft einzuschätzen. Wenn die dann aber anders ist, dann muss ich quasi mit dieser offenen Situation, die dann entsteht, ach du mein Schreck, was passiert jetzt hier gerade? Und jetzt kann ich nur umgehen mit dem, was ist, weil ich mich ganz auf das beziehen muss, was ist. Und gar nicht mehr an irgendetwas anderes denken kann. Damit muss ich zurechtkommen können. Und wer das gut kann, der, glaube ich, kann Vorstellungen leichter lassen. Und das sind auch die Menschen, die weniger enttäuscht sind, wenn etwas anders ist. Sie sagen nur, es ist halt anders. Aber verbinden das nicht zwingend mit diesem Grunderleben und dem Grundgefühl, zumindest einer tiefen Enttäuschung.
Die nächste Frage, die sich mir da aufdrängt oder die mir da kommt, bin gespannt, was du da sagst, würden ängstliche Menschen nicht eher eine negative Vorstellung haben von der Zukunft, so im Sinne von, lass uns vorsichtig sein und wir denken es uns eher schlimmer, weil wir vielleicht auch viel negative Erfahrungen gemacht haben. Das ist das eine. Ich kenne aber auch viel anderes, wo man sich auch eben sehr viel gute und schöne Ideen macht, die dann aber sich umso härter anfühlen, wenn sie dann enttäuscht werden. Also ich kenne von ängstlichen Menschen, wenn ich jetzt so nachdenke, beides. Aber mein Gefühl sagt, eigentlich müsste ich mir eher eine negative Vorstellung machen. Das könnte mir mehr Sicherheit vorgaukeln, weil ich vielleicht mehr vorbereitet bin auf all das, was Schlimmes passieren könnte. Mhm. Aber ist man dann auch enttäuscht, wenn es besser wird? Weil in Wahrheit ist es ja auch eine Enttäuschung. Das war dann auch eine Täuschung, dass es gar nicht so schlimm wird und eigentlich ist es eh besser, ist in Wahrheit ja eigentlich auch eine Enttäuschung, wenn wir mit dem Wort spielen. Aber das fühlt sich halt dann besser an als die langläufige Enttäuschung.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage, die du stellst. Wir erleben das ja nicht als Enttäuschung, wenn es besser wird.
Ja, eben. Obwohl es eigentlich das Gleiche ist.
Wir auch getäuscht.
Ja, ja.
Oder uns haben täuschen lassen. Und der Unterschied ist nur, dass wir, dass das Bessere nicht als Verlust erlebt wird. Und ich glaube, in der Enttäuschung ist das Verlustmoment, ob das jetzt real ist oder imaginiert ist, also eingebildet ist oder befürchtet ist, das mag mal dahingestellt sein. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn wir also keinen Verlust erleben, sondern ein Mehr an Reichtum erleben, an Fülle erleben, dann erleben wir das eben deshalb nicht als enttäuschend, sondern als belebend und als schön. Ja, und jetzt, glaube ich, hängt es davon ab, wie stark ich aus einem generellen Verlust erleben und Gefühl oder Verunsicherungsgefühl lebe. Und wenn das stark ist, dann ist die Tendenz, eher das Schlimmere zu fürchten, glaube ich, ausgeprägter. Und das hat auch irgendwie sowas damit zu tun, das glaube ich, am Schluss landen wir bei tiefsten inneren Überzeugungen, emotionalen Überzeugungen. Ich nenne das auch gerne Gewissheiten, die wir in uns tragen, die rational gar nicht zwingend begründbar sind. Ja, dass wir davon ausgehen, es wird schon gut gehen, oder dass wir davon ausgehen, oh, wahrscheinlich geht's schlecht. Und das macht aber einen riesigen Unterschied für ein Lebensgefühl, das wir haben. Und eine bestimmte Form, sich festere Vorstellungen zu machen oder lieber das Schlimmste anzunehmen, damit es dann doch nicht so schlimm wird, das sind alles prophylaktische Umgehensweisen des Menschen, wie er sich versucht zu schützen vor der Überforderung in der Enttäuschung. So würde ich das benennen und beschreiben.
Ja, ja. Aber das heißt, da fehlt uns jetzt eigentlich noch das Dritte, das, was zu dieser ständigen herben Enttäuschung führt. Also wir hatten, es wird schlimm, da bin ich eher der ängstliche Typ, aber dann bin ich eh froh, wenn es anders wird, oder? Oder wir haben das, es wird schon irgendwie gehen. Ich würde sagen, das ist der Mensch, der sagt, schauen wir mal, ich habe vielleicht eine Idee davon, aber wenn es anders kommt, kann ich es gut handeln. Und jetzt haben wir noch das Dritte. Das sind doch diese Leute, die sich viel besser vorstellen und ganz große Erwartungen haben und die dann so furchtbar enttäuscht sind, weil es dann ganz anders ist. Das haben wir jetzt noch nicht ganz geklärt,
ja, woher das kommt. Aber ich würde das weniger mit dem Ängstlichen in Verbindung bringen, wie du das eben als Beobachtung zumindest eingebracht hast. Und nach meiner Erfahrung hat das mehr mit Sehnsüchten zu tun. Also mit Unerfülltheit kommt mir vor. Ja, also dass da Menschen quasi ein Leben leben, das an bestimmten Punkten existenziell gesehen nicht stimmt. Und dieses existenziell Nichtstimmige drückt sich in der Sehnsucht nach dem Heilen, nach dem Ganzen, nach dem Besseren, nach dem Guten und so weiter aus, das dann sehr mächtig werden kann. Und auf diese Art und Weise erhofft man sich im Grunde das Erfülltsein, das in existenzieller Hinsicht zu wenig erlebt wird.
Ja, okay, das stimmt, du hast recht. Weil das war vorher eh nur so laut gedacht und das Sehnsuchtsvolle, das ist eher das, was da dazu passt. Ja. Also für alle ExistenzanalytikerInnen so Mangel an der vierten Grundmotivation. Sehr stark.
Ja, das Sinnthema oder auch vielleicht sogar das Beziehungsthema, also dass der Wertbezug zu wenig deutlich erlebt wird, dass zu wenig in diese Beziehung hineingegangen wird, die das erst in die Bedeutung hebt. Ja, es braucht ja eine Beziehung, damit eine Bedeutung entsteht. Und wenn alles flach bleibt, dann kann es im Grunde keine Amplitude geben, keine Schwingung geben, die das Ganze in das Erfülltsein hebt. Ja, und dann ist die Verführung im Grunde in die Sehnsucht zu gehen. Das ist dann das Coping auf der anderen Seite. Also die fixierte Vorstellung oder die Sehnsucht sind nach meinem Dafürhalten dann beides eher Coping-Dynamiken, die, also wenn sie stark ausgeprägt sind oder sogar sich fixieren. Nicht, wenn man das mal erlebt, aber dann weist es vielleicht auf etwas hin, wo man sagt, hier fehlt mir was.
Ja. Begegnet dir das in der Praxis oft? Also, dass Menschen kommen, wo das stark ein Thema ist?
Ja, ich würde sagen, ich kenne beides. Vielleicht das Ängstliche etwas stärker aus meiner Praxis. Aber das Sehnsuchtsvolle kenne ich auch sehr stark. Da erinnere ich jetzt an verschiedene Therapien, die ich gemacht habe, wo Menschen im Grunde in einer ganz eindeutig inexistenziellen Lebenssituation gelebt haben und das ganz starke Sehnsuchtsvorstellungen gab, Bilder, Träume, Imaginationen von einem guten Leben, manchmal immer die gleichen Bilder und Träume, ist ganz interessant gewesen, ja. Und dann haben wir das vertieft mal angeschaut und am Schluss ging es da, also als das dann verstanden wurde oder ich es auch verstanden habe mit meinen Patientinnen und Patienten zusammen, dann auf einmal konnten wir daran arbeiten, was willst du eigentlich leben, was ist für dich das Stimmige und so weiter. Und ich habe durchgängig die Erfahrung gemacht, dass die Sehnsucht oder diese Bilder verschwunden sind, wenn man in den Realitätsbezügen, in denen man steht, gelernt hat, die eigenen Werte zu finden und zu leben. Manche sind auch ausgestiegen aus der Realität, in der sie waren, weil sie gemerkt haben, die stimmte für mich nicht mehr und haben dann an anderer Stelle neu angefangen und in dem Moment waren ebenfalls diese Sehnsuchtsthemen weg. Also von daher verbinde ich das stark mit diesem Thema. Ja.
Also wir haben ja auch schon mal über Sehnsucht gesprochen, wer da mehr sich vertiefen möchte, kann da auch reinhören, aber okay, du sagst, wenn ich merke, das passiert mir eigentlich öfter, dass ich so stark enttäuscht bin von eben Menschen, Situationen und so weiter, dann kann ich mir mal diese Frage stellen, was will ich denn eigentlich leben und was davon wäre möglich? Ist es zwar gerade nicht, aber wo kann ich auch was ins Leben bringen und nicht nur so vor mich hin träumen und dann wieder traurig sein, wenn es doch nicht so kommt?
Ja, eigentlich ist ja auch spannend phänomenologisch zum Beispiel das Bild der Sehnsucht. Also viele verbinden ja die Sehnsucht mit ganz bestimmten Bildern oder mit Themen, mit Ideen. Also meinetwegen eine innige Beziehung in der Partnerschaft oder ein ganz toller Ort, wo man sich wohlfühlt und so weiter. Und diese Bilder mal zu nehmen und zu sagen, was sagen die eigentlich aus? Worauf verweisen sie? Und ich habe die Erfahrung gemacht, es geht manchmal nicht unbedingt um den geografischen Verweis, den ein Bild haben kann. Also, dass man wirklich in dem Land jetzt sein will, in das man sich da hinein imaginiert. Aber dass das für etwas steht. Und das kann man dechiffrieren. Und dann kann man ja mal die Wirklichkeit anschauen. Und ich glaube, das Harte ist jetzt, man muss die Kraft haben und die Fähigkeit haben, sich dieser innerlich erlebten Wirklichkeit zu stellen. Und dann denke ich, manchmal ist es vielleicht einfacher, in der Sehnsucht zu bleiben, als sich einzugestehen, was nicht stimmt. Und dadurch im Grunde auch auszuhalten, was das mit einem macht, wenn man das sich zugesteht. Mir geht's hier schlecht. Oder so will ich nicht mehr leben. Oder das, was da in der Partnerschaft passiert, das stimmt für mich gar nicht. Und so weiter. Denn das heißt ja, dann bin ich aufgefordert, mir die Frage zu stellen, was bedeutet das jetzt? Wie kann ich das ändern? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich das an? Das sind die Fragen, die wir eigentlich zu klären haben.
Da geht es irgendwie auch um Verantwortungsübernahme, oder? Weil ich denke mir jetzt auch gerade zu Menschen, die ständig von anderen enttäuscht sind, weil die das irgendwie nicht so machen, wie ich das gerne hätte, dann verschiebe ich ja ständig die Verantwortung auf andere Leute. Wenn ich mir denke, der muss so sein, der muss so machen, da nehme ich mich ja immer raus, da bleibe ich so ein bisschen in einer Opferhaltung doch irgendwie, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, das Leben, die Theologen würden sagen, die nennen das die Gebrochenheit der Existenz. Also das Leben hat immer seine zwei Seiten, zu denen das Gute und das Problematische gehört, das Helle und das Dunkle und so weiter. Und von daher heißt es, in der Realität zu stehen, immer auch die Vielschichtigkeit dieser Realität in unterschiedlichen Facetten anzuerkennen. So, und ich glaube, dass eigentlich können wir das als Menschen und kommen damit auch zurecht. Und ich meine, wenn wir das eben nicht gut integrieren können, dann wird die Sehnsucht sehr groß und das sind dann oft auch Menschen, die sehr stark idealisieren. Also die dann stark in idealen Konstrukten argumentieren. Also die ideale Liebe, die ideale Partnerschaft, die ideale Welt, die ideale Kommunikation und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese ganzen Dinge, die gibt es in dieser Idealität nicht. Ja, das sind vielleicht Ideen, nach denen wir streben können, aber in der Alltagswirklichkeit und in der Alltagspraxis bleibt es immer vorläufig. Ja, und haben wir immer alles zu integrieren. Und ich glaube, das gehört einfach zusammen. Und wenn man das kann, also in gewisser Weise gut eingekeilt ist in Wirklichkeitsbezüge und darin im Grunde ein Einvernehmen hat, in dieser Welt zu stehen und zu leben. Und jetzt ist das Leben so und damit gehe ich um. Ich glaube, das sind die Menschen, die auch weniger enttäuscht sind. Weil sie mehr sagen, so ist es jetzt.
Was braucht es in der Entwicklung, damit ich das kann?
Also wenn ich jetzt entwicklungspsychologisch denke, würde ich sagen, es braucht zum Beispiel Eltern, die keine Angst davor haben, wenn ein Kind diesen Schmerz erlebt, dass da jetzt eine Freundin mich nicht eingeladen hat zur Geburtstagsfeier und alle anderen sind eingeladen und ich darf nicht hingehen, weil die mich nicht dabei haben will, weil wir meinetwegen 3 Tage vorher einen Streit hatten miteinander. Dann ist das, glaube ich, emotional was ganz Schlimmes für dieses Kind, das so zu erleben. Und gleichzeitig braucht es jetzt Eltern, die nicht selber verzweifelt sind und anfangen, einen Aufstand zu machen, die anderen Eltern anzurufen und zu sagen, das kannst du doch mit unserer Tochter, mit unserem Sohn nicht machen, der hat sich doch schon so gefreut und so weiter, um das alles aus der Welt zu schaffen, sondern zu sagen, ich verstehe das, ich verstehe die Enttäuschung, das ist auch blöd jetzt, das tut weh, das schmerzt und das ist nicht schön. Und damit im Grunde auch das, dieses Enttäuschungsmoment anzuerkennen und dem Kind ja mehreres damit zu zeigen, du fühlst was Richtiges, aber auch du kannst dich dem stellen und du kannst das jetzt auch aushalten. Mhm. Und dann sagen wir, und jetzt schauen wir mal, was wir stattdessen machen können. Ja, das wäre so ein Beispiel, was mir jetzt einfach so aus dem Moment heraus einfällt. Und ich glaube, wenn ein Kind so etwas lernt und erlebt hat und dahin durchgeleitet und geführt wurde, ein bisschen an die Hand genommen wurde, wie bewältigt man das, dann lernt es damit ja auch, spätere Enttäuschungen für sich selbst zu bewältigen und stehen zu bleiben.
Ja, okay. Also mit Kindern aushalten üben und da muss man sie ja nicht auch alleine lassen. Ich kann schon verstehen, wenn man als Eltern so sagt, puh, da mag mein Kind schützen, aber kann ich eh nicht und ich tue ihm eher was Gutes, wenn ich das einerseits zulasse, aber ich kann ja dabei bleiben, ne?
Genau.
Muss ja nicht weggehen.
Ja, genau. Und ich glaube, das verweist sehr auf elterliche Erfahrungen mit Enttäuschungen. Wenn Eltern das ganz schlimm finden, dass das meinem Kind jetzt passiert und das darf in keinem Falle sein, dann will ich ja diese Verlusterfahrung, die ja eine Enttäuschung immer hat, dann will ich ja die quasi vermeiden. Und das geht nicht, weil es gehört eben zur Wirklichkeit, dass wir hier und dort immer wieder auch einen Verlust erleben und zu ertragen haben und uns deshalb der Enttäuschung zu stellen haben. Das Problem ist, glaube ich, nicht die Enttäuschung, sondern die Fixierung da drin. Also die Enttäuschung hilft uns, realitätsbewusster zu werden. Insofern könnte man auch ein Loblied auf die Enttäuschung singen und sagen, Enttäuschung sorgt dafür, dass wir mit immer klarerem Blick auf die Welt, auf die Menschen und auf das, was vor uns liegt und zu bewältigen ist, schauen können. Ja, und damit werden wir realitätsbezogen und gehen damit um.
Ich denke mir gerade, wow, das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, aber da haben wir doch, glaube ich, ein recht wichtiges Thema auch für Welt und Gesellschaft gerade getroffen. Also ich denke zum einen gerade an so Eltern, von denen ich viel höre, die versuchen ihren Kindern so viel abzunehmen, wo man dann in die Schule zum Direktor geht und sagt, mein Kind kriegt kein nicht genügend ins Zeugnis, auch wenn es das vielleicht verdient hat, wo die Eltern so viel eingreifen, wo ich schon oft mit Lehrern und Lehrerinnen gesprochen habe, die sehr darunter leiden, dass Eltern da so reingehen und dass das zugelassen wird und man den Kindern da auch, wie wir gerade gesagt haben, auch viel nimmt auch an Eigenverantwortung. Also wenn ich nicht lerne und es nicht gut geht, dann muss ich damit klarkommen. Das ist so das eine. Und das andere, was mir so in den Sinn kommt, ist all dieses Social-Media-Zeug, wo wir ständig auch mit Bildern belagert sind oder ständig schöne Dinge sehen, die in der Realität einfach so nicht sind, also schöne Dinge und Menschen. Also da passiert ja ständig Enttäuschung, wenn wir die dann in echt treffen oder merken, ah, okay, das Leben von denen ist einfach nicht so, wie es ist auf Instagram oder sonst wo dargestellt. Oder ich denke jetzt auch gerade so, wir haben im letzten Sommer das erste Mal mit seinem Campervan Urlaub gemacht. Da war auch ein bisschen Enttäuschung dabei. Da hatten wir auch ein bisschen schönere Vorstellungen von dem, wie sowas ist. Und dann das Real Camper Life war auch ein bisschen anders. Ich glaube, wir waren schon halbwegs vorbereitet, aber da wird einem ja, jetzt denke ich einfach gerade an das, auch recht viel vorgegaukelt, ja. Also so
romantisches.
Schöne Fotos von, ja, total romantisch, ja. Also große Freiheit, tolle Plätze, super Aussicht, hübscher Campervan mit Blümchen und so, aber Entschuldigung, sobald man mal anfährt, ist nichts mehr mit Blümchen. Also das denke ich jetzt gerade auch mit Humor, ja, jetzt rückblickend. Aber ich glaube, das ist ein Thema in unserer Zeit, das irgendwie größer geworden ist. Wie damit umgehen mit all dem Schönen, was wir sehen, was aber vielleicht in echt gar nicht so ist und wo wir dann gut beraten werden, immer wieder mal enttäuschen zu lassen, oder?
Ja, ja, also von daher ist, glaube ich, auch ein großes Thema unserer Zeit gerade, dass wir ja aus einer Idee kommen und uns eine Idee geprägt hat, dass alles immer aufwärts geht oder dass alles ein gewisses Plateau zumindest hat, gesamtgesellschaftlich, dass wir halten werden und dass eine Kontinuität haben wird. Und das, was jetzt hier passiert, aus verschiedenen Gründen, ist ja, dass das im Grunde zerstört wird oder nicht mehr diese Kontinuität und diese Linearität hat. Also Frage ist, ob es das je hatte, aber ich glaube, wir kommen schon aus einer Saturiertheit, die uns nahegelegt hat, ach, das wird alles immer so weitergehen. Ja, und ich glaube, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, Eltern, wie Eltern mit Kindern umgehen, haben eben auch damit zu tun, dass Eltern diese Enttäuschung, das kann ich jetzt vielleicht so menschlich auch verstehen, gerne ersparen wollen, weil das ist natürlich nicht schön, das zu erleben. Auf der anderen Seite, es macht uns auch alltagstauglich. Ja, und die Frage ist ja, ob ich mehr dahinter von einer Idee lebe. Auch damit kann man leben und auch damit bleibt es ein gutes Leben. Oder ist das Gute nur geknüpft an das Spezifische einer Vorstellung? Und dann habe ich ein Problem. Ja, und deswegen ist im Grunde, glaube ich, die Aufgabe, ja, wenn der Campingplatz nicht so schön ist, uns alles ein bisschen beschwerlicher ist, ja, entweder stellt man für sich fest, das ist doch nicht meine Art, Urlaub zu machen, oder man sagt, ich kann mich auch darin einfinden, es gut zu finden und damit umzugehen. Und dann brauchen wir nicht Idealzustände und Zielzustände, damit Leben gut ist. Das ist leider heute eine Idee. Wir leben immer vom Ideal und vom Ziel her. Und dann sagen wir, wenn wir es erreicht haben, das war gut. Aber so funktioniert Leben nicht. Leben ist ein Weg. Leben ist ein Prozess.
Und spielt sich im Hier und Jetzt ab. Auch wenn wir natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, es brauchen, dass wir gewisse Ideen haben, wie etwas sein wird, damit man darauf zugehen kann. Aber trotzdem.
Ja, genau. Und ich würde aber jetzt so weit gehen, so, wenn ich mit dir so darüber nachdenke, ja, dass nach meinem Dafürhalten, dass nicht alles am Schluss in einem großen Gleichmut endet, sondern dass die Enttäuschung ja deshalb auch was Gutes und Richtiges hat, weil sie uns auf emotional bedeutsame Wertbezüge verweist. Also wenn etwas für mich jetzt sehr schön ist und plötzlich kann ich das doch nicht tun, also eine Reise, die ich mir gewünscht habe, gar nicht aus der Sehnsucht heraus, sondern aus dem Wertbezug heraus und plötzlich werde ich krank und kann sie nicht antreten, dann ist die Enttäuschung, in die ich komme und die Trauer, die damit in Verbindung steht, doch ein Verweis auf den Wertverlust, den ich erlebe. Und damit ist das doch was ganz Richtiges und Gesundes, dass ich das jetzt erlebe und das darf ich doch nicht einfach alles nivellieren. Und sagen, ja, um nicht mehr enttäuscht zu sein, ist alles gleichrangig und gleichbedeutend. Mhm. Das stimmt ja nicht. Ja,
ja, guter und Punkt.
Insofern glaube ich, müssen wir eher die Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen, stärken und den Verweis finden, auf den mich die Enttäuschung verweist. Und daran dann arbeiten. Ich glaube, das ist der konstruktive Modus, damit zurechtzukommen.
Was ich mir auch aufgeschrieben habe beim Vorbereiten war, dass man aber auch ein bisschen aufpassen muss. Vielleicht zum Beispiel, gute Freundin kommt nicht zu meiner Geburtstagsfeier. Ich habe sie eingeladen und es wäre mir wichtig, dass sie kommt und die sagt irgendwie ab. Jetzt könnte ich mir denken, aha, jetzt bin ich super enttäuscht und die Enttäuschung wäre, dass ich mir jetzt sage, na gut, ich schließe daraus, mir wird klar, sie ist doch nicht so eine gute Freundin und ich bin ihr wohl nicht so wichtig, oder? Dann bin ich enttäuscht und ich habe eine vermeintliche Täuschung entlarvt, aber es könnte ja auch sein, dass diese gute Freundin tatsächlich einfach sich nicht wohlgefühlt hat und das gar nichts mit mir zu tun hatte. Also, dass man da auch wieder aufpassen muss, zu schnell wieder Wahrheit zu wissen, sondern man muss sich dann schon auch irgendwie beschäftigen mit der ganzen Sache. Ich weiß nicht, ist irgendwie so eine Idee, die mir da,
ja,
da gekommen ist.
Gutes und spannendes Beispiel auch, ja. Das zeigt ja auch, ob ich innerlich die Kraft habe, das auszuhalten, dass jemand jetzt ein anderes Interesse im Moment im Vordergrund hat. Und die Frage ist jetzt, in welchen Kontext ich das hineindeute. Ja, das hat dann mit den eigenen Themen zu tun. Wenn ich ein selbstunsicherer Mensch bin, dann werde ich viel schneller dazu neigen, zu sagen, ich bin ihr wohl nicht wichtig, ja. Vielleicht ist, wie du das sagst, vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht ist sie einfach nur überfordert, ist sie alles zu viel. Ich bin ihr schon wichtig, aber trotzdem hat sie die Kraft nicht, dieser Einladung jetzt nachzukommen. Ja, und damit meint sie eigentlich nichts Böses, sondern sie sorgt für sich. Das wäre ja eigentlich in Ordnung. Ja, und ich glaube, die Frage ist immer, wie abhängig bin ich? Und wenn ich sehr abhängig bin von bestimmten Dingen, und da sind wir wieder bei der Idee von einer Vorstellung, also ich habe Geburtstag, ich lade ein, dann wirst du doch kommen, weil du doch die beste Freundin bist. Ja, dann und ist die Frage, was macht diese fixierte Vorstellung so bedeutsam? Und diese Themen, die müssen wir eigentlich klären. Und wenn wir dann sagen können, ja, du hast das Recht auf deine Schwerpunktsetzungen, genauso wie ich das Recht auf meine Schwerpunktsetzungen habe. Du wirst das schon mit bedenken, dass es eine Verbindlichkeit zwischen uns gibt. Und trotzdem hast du dich entschieden, jetzt nicht zu kommen. Dann glaube ich, ist das ja was anderes. Und wenn ich das selber für mich auch so in diese Autarkie hineinnehmen kann, dann kann ich das vielleicht auch besser zugestehen, dass ich sage, ja, sie wollte heute nicht. Auch wenn ich es persönlich schade finde und deswegen ein wenig traurig bin, dass sie zu dem Fest nicht gehört. Ja? Das ist ja beides wahr.
Ja, genau. Also es geht irgendwie so auch dann wieder um den Umgang mit dem Ankommen in der Enttäuschung, weil ich kann ja auch sagen, okay, ich bin froh, dass ich erkannt habe, dass diese Freundin doch nicht zu mir steht. Da kann ich auch irgendwie froh sein und es mir wieder drehen und dann kann ich es wieder von mir wegdrehen und erst recht wieder nicht an den eigentlichen Punkt kommen, so wie du es gerade beschrieben hast. Dass, Ich habe so den Eindruck, bei der Enttäuschung, da geht es immer so um ein Aufprallen. So, da hat es was Hartes Ankommen in der Realität. Das ist immer so das Erste, oder? Wenn man es dann langsam sich damit zurechtfindet, dann wird es dann geht es schon wieder. Aber bei der Enttäuschung, da ist so was, so ein,
sehr gut.
So ein harter Aufprall irgendwie immer mit dabei.
Ja, das ist ein wichtiges Moment, auf das du uns hinweist, jetzt merke ich gerade. Das ist nämlich wie bei der Krise. Ja, oder dass die, deswegen hat die, gibt, glaube ich, einen Zusammenhang zwischen Enttäuschung und Krise. Dass im Grunde Krise und Enttäuschung damit zusammenhängt, dass sich etwas radikal uns entgegenstellt. Und wir können das nicht beeinflussen. Also wir können es nicht selber drehen und verändern, sondern wir haben uns ihm zu stellen, weil es radikal gesehen so ist. Und ich glaube, das ist das, was du mit dem Aufprall meinst. Ja, es ist, wir begegnen einem Wirklichkeitsbezug, der radikal ist. Radikal, also vom Begriff her, von der Wurzel her, eindeutig so ist. Und deswegen haben wir uns dieser Realität zu stellen. Vielleicht verknüpfen wir deshalb Enttäuschung auch mit Realitätsbezug. Ja, weil wir damit einen Wirklichkeitsaspekt geklärt haben. Also etwas, was ist. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, den du da mit hineinnimmst, ja. Und alles andere erleben wir weniger als Enttäuschung. Wie erleben wir das denn dann? Oder wir manipulieren es, ne? Um uns die Enttäuschung vom Leibe zu halten.
Mhm.
Also wir halten die Radikalität nicht aus.
Ja. Man sagt ja auch oft, die harte Realität oder der Boden der Realität sind alles so. Mhm.
Ja.
Harte.
Ja. Genau. Ja, insofern ist Enttäuschung immer Realitätsverweis. Und die Frage ist, welchen Realitätsbezug sehe ich? Ja, und oder kaschiere ich den, indem ich es wieder in einen anderen Horizont setze, oder begegne ich ihm? Also meinetwegen, die möchte jetzt nicht kommen, so geht es ihr. Darf das denn sein? Oder darf das gar nicht sein, weil schließlich habe ich Geburtstag und feiere ein Fest. Das darf doch nicht sein, dass die nicht kommt. Ja, was ist das dann für eine Freundschaft und so weiter. Und wenn ich sagen kann, ja, auch diesen Wirklichkeitsbezug darf es geben. Ich glaube, der Punkt ist ein anderer, ob ich nachher sage, wie verhalte ich mich dazu? Ja, also was bedeutet das? Es kann ja auch wirklich sein, dass das deutlich wird. Ich bedeute ihr gar nicht so viel, wie ich immer dachte. Und dann muss ich vielleicht dieser Wirklichkeit mich stellen. Aber das ist ja ein inneres Thema, dass ich etwas anders bewertet habe als jemand anders. Die Frage ist, ob ich es trotzdem sagen kann, du bedeutest mir sehr viel, auch wenn du mir gerade gezeigt hast, dass ich dir scheinbar nicht so viel bedeute, wie du mir. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das alles nachzuvollziehen. Ne? Aber ich glaube, das gibt's doch recht häufig, dass Menschen ihrer Begegnung und ihrer Beziehung etwas unterschiedlichen Wert beimessen. Und die Frage ist, ob ich das gelten lassen kann, ohne in Not zu kommen.
Ja. Ja? Und dabei ist es ja so, ein Satz, der in der Ausbildung 100.000 Mal gefallen ist, Realität gibt Halt. Und das geht ja auch wieder nur, wenn sie hart ist. Also nur etwas Hartes kann tragen. Ne? Also ich kann nur stehen auf einem Boden, der tatsächlich hart ist. Weil was Wabeligem, komme ich nicht weiter oder gehe ich unter in einem Wasser. Also das ist ja auch wieder gut, dass es hart ist, diese Realität. Aber nur Realität gibt Halt. Magst du dazu was sagen? Warum ist das so?
Naja, wenn ich auf dem Boden stehe, muss der Boden so fix sein, dass ich meine Beine auf ihn stelle. Wenn er zu weich ist, es gibt ja so, weiß ich nicht, Matten oder Gerätschaften, wo man sich auf den Boden stellen kann, und dann merkt man, dass der Widerstand fehlt, den man braucht, damit man mit dem ganzen Körpergewicht drauf aufruhen kann. Nur dann kann ich laufen, nur dann kann ich gehen, nur dann kann ich springen. Nur dann kann ich rennen.
Aber warum
rennen?
Gerade die Realität? Man könnte ja auch sagen, es gibt mir sehr schönen Halt, schöne Ideen zu haben und wunderbare Sehnsuchtsvorstellungen. Da bin ich sehr getragen, wie auf Wolke 7. Aber wir sagen immer, nein, Realität gibt echten Halt nur. Und das ist dann wieder die harte.
Okay, ja, das ist eine interessante Frage. Also, weil ich glaube, das Leben wird im Hier und Jetzt gelebt. Und das Leben wird in den Bezügen zur Welt gelebt. Das ist die erste Aussage. Das heißt, wenn die Realität Halt gibt, dann heißt das ja auch, ich kann mich in der Realität aufhalten, weil sie Halt gibt. Und zweitens, diese Realität gibt mir immer einen Spielraum, mit ihr umzugehen. Ich kann mit ihr zurechtkommen. Ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Gedanke. Ja, dass wir fähig sind, mit Realität umgehen zu können. Also uns der Realität zu stellen. Einerseits gibt sie uns Halt durch die Widerständigkeit. Ja, und eine Idee ist an der Stelle übrigens wenig widerständig, weil die kann ich ja ständig formen und ändern. Und Wirklichkeitsbezüge sind nicht in dem Sinne erstmal änderbar. Also ich kann natürlich mich immer um eine bessere Wirklichkeit mühen. Ja, das tun wir.
Ich glaube, das ist der Punkt, oder ich kann erst was ändern, wenn ich Realität anerkannt habe. Weil
genau.
Erst dann kann ich ja ins Tun kommen, wenn ich weiß oder wenn mir klar ist, was ist, erst wenn ich mich der Realität stelle, zum Beispiel, dass ich diese oder jene Krankheit habe, kann ich mich damit beschäftigen, was könnte ich dagegen tun oder wie will ich den Rest meines Lebens noch verbringen, wenn ich in der Idee davon bleibe, dass es eh nicht so schlimm ist, dann bleibe ich doch meistens irgendwie stecken, weil dann traut man sich ja jetzt im echten Leben gar nicht weiter vor und zurück, weil man ja eh eine andere Befürchtung hat, oder? Das sind ja dann oft so auch Dinge, die gegeneinander arbeiten. Die Hoffnung von etwas oder irgendwelche, das Ignorieren, oft ist ja dann auch mit ein Ignorieren von dem, was eigentlich ist, mit dabei und das blockiert ja dann schon wieder sehr, oder?
Ganz genau, ja. Und ich gehe aus und um mit dem, was ist. Ja, und ich, das finde ich, hast du wunderbar gesagt. Das heißt, ich, dadurch, dass ich dem Realitätsbezug begegne, auch den Realitäten in mir, habe ich den Ausgangspunkt, überhaupt mit Welt umgehen zu können. Sonst greife ich ja immer nur in Konjunktive, in Möglichkeiten, in Ideen hinein, aber nicht in Tatsächlichkeit hinein. Ja, und deswegen, glaube ich, haben wir uns auch im Grunde auszusöhnen oder anzuerkennen darin, dass wir diese Geschichte haben, dass wir dieses Aussehen haben, dass wir hier jetzt im Moment in den Wirklichkeitsbezügen stehen und von dort aus haben wir unser Leben zu leben. Und muss jeder seinen eigenen Schritt finden, den er zu gehen hat. Ja, und man könnte vielleicht so, um auf unser Thema an der Stelle zurückzukommen, dann sagen, und die Enttäuschung hilft uns, diesen Realitätsbezug zu klären, im Vertrauen drauf, dass wir fähig sind, uns der Realität zu stellen. Und da scheint mir der Schlüssel zu liegen. Wenn ich daran nicht glaube, wenn ich die Angst habe, überfordert zu sein, der Realität zu begegnen, dann macht Realität Angst. Wenn ich innerlich weiß, das kann ich, damit komme ich zurecht. Und das nimmt deine Frage von vorhin auf, was braucht der Mensch, vielleicht auch aus einem geschichtlichen geworden sein. Also eine Menschen, die einem das Zutrauen geschenkt haben, mit dem, was ist, wirst du umgehen können. Ja, und wenn du jetzt eine 5 geschrieben hast in dieser Arbeit, dann ist das nicht das Ende deiner Schullaufbahn, sondern dann kannst du was draus machen. Es zeigt dir was. Und was willst du daraus machen? Und so weiter. Verstehst du? Und so würde ich sagen, das ist, glaube ich, das, worum es für uns jetzt geht. Und was wahrscheinlich das Wichtige in der, oder nicht wahrscheinlich, sondern was das Wichtige in der Enttäuschung ist, dass wir uns ihr stellen, um zu schauen, wo fällt es mir noch schwer, Realität zuzulassen und daran kann ich arbeiten, wie das geht. Und wenn ich es anerkenne, von welcher Realität habe ich also jetzt auszugehen, um von dort aus den Weg in die Zukunft zu gehen. Aber in eine mit Realitätsbezug.
Oft ist es ja schon so, dass vieles erstaunlich erträglich ist oder aushaltbar. Also da sind wir auch oft in so komischen Vorstellungen. Also meine Erfahrung ist, dass ich manchmal so ganz schlimme Vorstellungen habe von etwas, aber dann ist es eh gar nicht so schlimm. Es geht schon. Es geht schon. Oder manchmal an so Tagen, vor denen ich irgendwie Angst habe, weil ich mir denke, da weiß ich nicht und wie schaffe ich das und zu viel oder was ist nicht, irgendeine Begegnung, vor der ich irgendwie aufgeregt bin oder so. Und dann ist es dann vorbei und ich denke mir, ah schau, der Tag ist eigentlich schnell umgegangen und es ging schon alles. Und manchmal mache ich es dann auch umgekehrt und denke mir, schau, morgen in 24 Stunden, das wird schneller gehen, als du denkst, wirst du wieder da stehen, zu Hause in deinem Badezimmer, Zähne putzen und dir denken, das ist schon auch gegangen. Du wirst es wieder überleben. So denke ich mir manchmal. Also ich will nur sagen, so meine Erfahrung ist, dass manchmal so Dinge, vor denen ich so Angst habe, dann eh gar nicht so schlimm sind. Muss halt machen.
Ja, ganz genau. Ja.
Und ich glaube, das trifft auch viele Menschen zu, dass wir mehr aushalten, als wir glauben. Das will ich sagen. So, ja.
Ja, wir sind nicht aus Zucker, ne, und Watte, sondern wir sind gut ausgestattet, Wirklichkeiten zu begegnen und uns ihnen stellen zu können. Und ja, das ist, glaube ich, das, was, was Eltern auch Kindern mitgeben sollten. Ich vertraue darauf, dass du den Wirklichkeitsbezügen dich stellen kannst. Ja, und dann übernehmen wir das als innere Gewissheit und vielleicht brauchen wir dann weniger in die Sehnsüchte zu gehen oder in die Befürchtungen hineinzugehen und werden dadurch weniger enttäuscht.
Christoph, ich glaube, damit kann man gut schließen, oder? Mit dem Boden der Realität, die uns trägt und auf dem wir eh ganz gut stehen können und uns manchmal vielleicht auch mehr zutrauen können und uns vor der Enttäuschung gar nicht zu fürchten müssen. Schön. Und wenn die Furcht groß ist, dann kann man sich eine Begleitung holen, oder?
Genau. Ja, ich glaube, so ist es richtig. Ja, wir haben hoffentlich mit diesem Nachdenken ein bisschen der Enttäuschung den Stachel nehmen können. Natürlich hat sie ihn immer, weil sie auf etwas verweist, was uns wichtig ist. Aber wenn wir mehr die Verweisfunktion anschauen und das, worum es darin geht, dann können wir es entschlüsseln, dann können wir es dechiffrieren. Und damit haben wir eine Möglichkeit zu klären, was soll geklärt werden und wie finden wir mit dem, was ist, dann einen guten, angemessenen Umgang. Ich glaube, das heißt zu leben heißt mit dem, was ist, umzugehen und dazu gehört eben auch, dass nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Deswegen ist die Enttäuschung zwangsläufig etwas, was zum Wesen des Menschseins gehört, immer wieder auch enttäuscht zu werden.
In diesem Sinne, einen schönen Frühlingsbeginn uns allen.
Ja, alles Gute. Und vielleicht hat unsere Folge eine Idee gegeben, mit Enttäuschung nicht im Schmerz und im Verlustgefühl umzugehen, sondern die Enttäuschung bei den Hörnern zu nehmen, wenn man so sagen will, und zu gucken, was kann sie mir sagen und welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich jetzt.
Let's do it. Dankeschön, Christoph. Wie immer am Schluss noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse, die du uns gleich ansagen wirst. Da kann man sich melden und uns schreiben. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über Ideen oder auch über eure Gedanken zu dem Thema. Kriegen wir hin und wieder und es ist sehr schön und bereichernd zu lesen, was auch ihr über das denkt, was wir hier so besprechen. Vielen Dank dafür.
Und ihr erreicht uns unter post@fragen-des-menschseins.de.
Danke, Christoph. Bis in einem Monat.
Jawohl. Tschüss. Danke dir, liebe Veronika. Tschüsschen.
Fragen des Menschseins.